SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Swisscom-Plan vorläufig gescheitert. Nun springen auch SBB und 20 Minuten bei der Werbeüberwachungstechnologie ab. CVP-Bundesrätin mit frischen Lorbeeren. Ein halbes Jahr nach Amtsantritt erntet Viola Amherd Lob von rechts bis links. An den Stränden der Normandie erinnern sich Donald Trump, Theresa May und Emmanuel Macron an den D-Day. Wenige Meter von ihnen entfernt, unter Wasser, lagern noch Bomben, Flugzeuge und Schiffe.
Der Sprengstoff, der in diesen Bomben sich befindet, ist zum Teil hochgiftig. Und das geht in dem Moment, in dem die Bomben durchgerostet sind, natürlich dann ins Wasser. Das Meer wird vergiftet dadurch,
warnt der Militärhistoriker im Rendezvous. Und Grund zur Sorge gibt auch der Schweizer Wald. Im Sommer war er schon gelb. Jetzt zeigen sich die Folgen der Trockenheit ganz.
Es ist schon fast ein bisschen schockierend zu sehen, wie viele wirklich kaputt sind.
Gewisse Wälder sind gesperrt, der bei Solothurn nicht. Dorther kommt das Tagesgespräch mit der Frage, wie schützen wir unsere Wälder? Willkommen zur Sendung, sagt Ivana Pribakovic. Damit möchte die Swisscom gerne Werbung machen, mit Beam. Doch im Moment ist ausgerechnet Beam gar keine gute Werbung für die Swisscom. Denn Beam ist ein Tool für die Werbung, liefert aber aus Sicht der Kundschaft unerwünschte Informationen mit. Konkret senden an Schweizer Bahnhöfen schwarze Kästchen über elektronischen Plakaten Hochfrequenztöne, also unhörbare Töne, auf bestimmte Apps unserer Smartphones. Und wir bekommen weiterführende Werbung, ob wir wollen oder nicht. Das Projekt sorgt bereits für Empörung, obwohl Beam noch gar nicht aktiv ist. Nach großen Protesten haben sich Geschäftspartner von Swisscom, wie zum Beispiel Watson und nun auch 20 Minuten und die SBB, davon distanziert. Frage an Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer. Was wollte Swisscom mit Beam?
Es geht um das bekannte Problem der Werbeindustrie, dass Werbung immer weniger von uns beachtet wird, weder an Plakaten noch in den Printmedien noch in Radio und Fernsehen. Und man versucht logischerweise mit Werbung Produkte zu verkaufen und uns Aufmerksamkeit abzuverlangen. Dafür haben sie dann eben Partner geholt wie 20 Minuten, Watson, SBB, die Plakatgesellschaft APG, die Kinos und das 3plus Fernsehen, um dies auszuprobieren und haben eine eigene Aktionen-App gebaut und wollten uns damit eben Zusatzinfos, Wettbewerbe, allenfalls einen Bestellknopf aufs Handy schicken, mit dem wir direkt Produkte einkaufen können.
Schon im Vorfeld wurde kritisiert, vom Datenschutz her sei Beam eine Katastrophe. Man könne Sie oder auch mich damit auch abhören, Bewegungsprofile erstellen, einfach ausspionieren. Wäre eine solche Technologie denn überhaupt zulässig?
Im Prinzip wäre eine solche Technologie zulässig, wenn wir als Handynutzerinnen die Möglichkeit haben, nicht mitzumachen. Also Opt-out heißt das, wir müssen entscheiden können, dass wir da keine solche Technologie zulassen möchten oder wir uns eben ganz bewusst dafür entscheiden, dass wir mitmachen wollen und diese Angebote haben wollen. Aber wir müssen es entscheiden können. Die Funksignale selbst sind gesundheitlich nicht schädlich, das sind einfach hohe Töne. Aber man muss den Firmen beim Datenschutz ganz genau auf die Finger schauen. Die Swisscom hat auf ihrer Webseite eine Erklärung aufgeschaltet, in der sie sagt, dass keine Bewegungsdaten erfasst werden, dass keine Gespräche abgehört werden und dass auch Daten, die die Nutzer freiwillig zusätzlich eingeben, nach einer Werbekampagne gelöscht werden. Dies wird sich der Datenschützer wahrscheinlich noch genau anschauen müssen. Eine problematische Seite kann die Technologie theoretisch haben. Sie kann von Leuten ausgenutzt werden, die am Bahnhof ganz in unsere Nähe kommen und dieselben Töne auf unsere Handy schicken, wenn wir das aktiviert haben. Aber das ist im Einzelfall sehr aufwendig und würde sich nur bei ganz gezielten Angriffen wirklich lohnen.
Wie kann man sich denn vor einer solchen Technologie schützen?
Wenn man ganz sicher sein will, dass keine Apps solche Töne empfangen, dann sollte man sich keine Apps installieren, die die Aktivierung des Mikrofons oder von Bluetooth verlangen. Dann ist man wirklich ziemlich sicher geschützt. Wenn man nur keine zusätzliche Werbung will, dann muss man sich achten darauf, dass man auf Apps von den beteiligten Firmen verzichtet oder denen die Zugriffsberechtigung auf Mikrofon und Bluetooth nicht gibt. Aber da muss man halt wirklich selber immer gut schauen, welche Berechtigungen gibt man eigentlich Apps.
Swisscom hat nun den Start verschoben, wie sie schreibt. Heißt das, das Projekt ist noch nicht gestorben, also trotz aller Kritik?
Laut Swisscom ist es nicht gestorben. Sie will den Kundinnen und Kunden noch einmal ganz genau erklären, wie das Projekt funktioniert und was die Vorteile sein könnten für die Kundinnen und Kunden. Und offenbar, also laut Swisscom, haben sich die Partner auch nicht definitiv zurückgezogen. Man will sich jetzt Zeit nehmen, aber einen neuen Projektstart in dem Sinn haben sie noch nicht kommuniziert.
Danke für die Informationen und Einschätzungen, Philipp Meyer. Und zu den Nachrichten mit Corinna Heinzmann.
Der Ständerat steht einstimmig hinter dem Ausbauprogramm für die Nationalstraßen. Darin enthalten sind die Kapazitätserweiterung im Raum Crissier, der Bypass Luzern und die Umfahrungen von Le Locle, La Chaux-de-Fonds und Nafels. Abgelehnt hat der Ständerat hingegen, weitere Projekte ins Programm aufzunehmen, die laut Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga noch zu wenig ausgereift sind. So die Bodensee-Turtalstraße, der Muckenberg-Tunnel im Baselbiet und die Fertigstellung der Autobahn im Zürcher Oberland. Das Geschäft geht nun zurück an den Nationalrat. Die Stromausfälle in der Schweiz haben zugenommen. Letztes Jahr war im Durchschnitt jeder Kunde 23 Minuten lang von einem Stromausfall betroffen. Im Vorjahr waren es noch 20 Minuten gewesen. Das sagt die Eidgenössische Elektrizitätskommission. Grund für die Zunahme letztes Jahr sei das Sturmtief Burglind gewesen. Insgesamt beurteilt die Elektrizitätskommission die Qualität der Stromversorgung in der Schweiz im internationalen Vergleich als sehr hoch. Ein Krankenpfleger ist in Deutschland wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hat seinen Opfern zwischen 2000 und 2005 in Spitälern in Niedersachsen lebensbedrohliche Mengen von Medikamenten gespritzt. Danach versucht er, seine Opfer wieder zu beleben, um als deren Retter dazustehen. Viele Patienten überlebten das nicht. Das Landgericht Oldenburg sah insgesamt 85 Fälle als erwiesen an. Der Angeklagte selber hat 43 Taten gestanden. Der Pfleger stand bereits zweimal wegen einzelner Taten vor Gericht und wurde schon wegen 6 Patiententötungen verurteilt. Taiwan hat angekündigt, im großen Stil Waffen aus den USA zu kaufen. Auf der Liste Taiwans stehen über 100 moderne Panzer und mehr als 1200 Panzerabwehrraketen, dazu hunderte Bodenluftraketen, wie das Verteidigungsministerium Taiwans bestätigt. China sieht die Nachbarinsel Taiwan als eigenes Territorium an und kritisiert die Pläne. Das Geschäft könne die Beziehungen zwischen den USA und China weiter schädigen, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Nach dem tödlichen Unfall bei der Seilbahnrevision am Titlis von gestern sind die Revisionsarbeiten wieder aufgenommen worden. Die 3 Verletzten, die sich noch im Spital befinden, seien außer Lebensgefahr. Das sagte der Geschäftsführer der Titlisbahnen Norbert Patt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone Estia. Die vom Unfall betroffene Achtergondelbahn solle am Samstag wieder regulär laufen. Bei Revisionsarbeiten wurden gestern mehrere Arbeiter von 2 Seilen getroffen. Einer von ihnen starb. Das Wetter. Heute ist es zunächst bewölkt und es fällt gebietsweise Regen. Gegen Abend wird es aus Westen freundlicher. Die Temperaturen erreichen 16 bis 19 Grad. Morgen ist es nach Hochnebelfeldern meist sonnig. Gegen Abend ziehen Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen rund 25 Grad. Im Süden ist es heute und morgen teils sonnig, teils bewölkt und vor allem in den Bergen ab und zu nass bei 24 Grad.
Sie hören Rendezvous um 12.39 Uhr. Viola Amherz, seit einem halben Jahr ist sie Schweizer Verteidigungsministerin und hat schon Lob von links bis rechts geerntet. Dass sie einen guten Stand hat, hat sich heute auch im Nationalrat gezeigt. Die Große Kammer hat die Armeebotschaft 2019 ohne größere Opposition durchgewinkt. Wie Bundesrätin Amherz in ihrem Amt angekommen ist und welche Schwerpunkte sie setzt, im Bericht von Priscilla Imboden.
Nie hat sie Militärdienst geleistet, nur selten befasste sie sich als Politikerin mit Sicherheitsfragen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Viola Amherd lieber ein anderes Departement geleitet hätte. Ebenso klar zeigt sich nun, sie arbeitet sich mit viel Werf in ihre neue Aufgabe ein. Das bezeugen Sicherheitspolitikerinnen jeglicher parteipolitischer Couleur. Etwa FDP-Nationalrätin Corinna Eichenberger.
Ich finde, sie ist hervorragend eingestiegen. Sie hat sich in die Dossiers gebeugt und eigentlich schnell schon gute Dossierkenntnisse erreicht. Und wenn sie etwas nicht weiß, dann sagt sie auch, ich weiß es nicht, ich muss es abklären.
So hat Viola Amherd zusätzliche Berichte verlangt zur Erneuerung der Luftverteidigung, unter anderem vom Astronauten Claude Nicollier. Anschließend setzte sie im Bundesrat durch, dass die Monstervorlage aufgeteilt wird in die Kampfjet-Beschaffung, über die abgestimmt werden soll, und die Bodenluftverteidigung, über die nur das Parlament bestimmt. Damit soll das Geschäft bessere Chancen haben. Da Bundesrätin Viola Amherd eher eine Frau der leisen Töne ist, die gerne allen zuhört, stellte sich vor ihrer Wahl die Frage, ob sie denn auch führen könne. Baldassar Glättli von der Grünen Partei stellt nun fest.
Persönlich erlebe ich Viola Amherd als die Bundesrätin im VBS von dreien, die ich jetzt erlebt habe, auch in der Kommission, die am stärksten führt, die am klarsten führt, aber nicht in einer Matschart, sondern einfach in einer klaren, entschiedenen Art, mit der Bereitschaft zu sagen, da geht's lang.
Diese Vorgehensweise mache es für ihn als Armeegegner schwieriger, Projekte zu bekämpfen, bedauert Glättli. Die neue Bundesrätin mache Militärvorlagen mehrheitsfähiger. Das findet auch SVP-Sicherheitspolitiker Adrian Amstutz. Nur wertet er das positiv. Es sei gut, dass nach zwei SVP-Verteidigungsministern nun die CVP das Departement übernommen habe, sagt Amstutz.
Nicht, weil die SVP-Bundesräte es schlecht gemacht haben, sondern weil die Mitte und die linken Parteien eben, weil es von der SVP kam, Geschäfte bekämpft haben, die wie ein Wunder, sprich Rüstungsprogramm, das jetzt auf dem Tisch liegt, wie durch den Butter gehen, oder?
Eine wichtige Bezugsperson für Viola Amherd ist CVP-Sicherheitspolitikerin Ida Glanzmann. Sie berät die neue Bundesrätin und stellt fest, dass sie in Armeekreisen durchaus ernst genommen wird. Weil sie offen auf alle zugehe, zuhöre und sie ernst nehme. Trotzdem scheue sie nicht davor zurück, einzugreifen, wenn sie es für nötig erachte. Etwa, wenn es um die Unabhängigkeit der Mitarbeitenden des Militärdepartements gehe, im Zusammenhang mit der Kampfjetbeschaffung. Dazu sagt Ida Glanzmann.
Sie hat sicher klare Zeichen schon mal im Departement gesetzt, dass das Kader nicht mehr an Anlässen teilnehmen kann, wo diese Firmen, die jetzt offerieren, sponsern, dass auch das Kader vorsichtig sein muss, wenn Länder einladen.
So seien einige VBS-Kadermitarbeitende einer Einladung der schwedischen Botschaft gefolgt und in Uniform dort erschienen. Den Besuch solcher Anlässe habe Viola Amherd nun verboten. Es warten große Geschäfte auf die Chefin des Militärdepartements. Neben der Kampfjet-Beschaffung, die Weiterentwicklung der Armee und die Neuausrichtung der Bodentruppen. Als neue Bundesrätin hat Viola Amherd rasch gestaltend eingegriffen. Nun bleibt abzuwarten, ob sie in den kommenden Jahren so weiterwirkt.
Der D-Day vor 75 Jahren. Der damalige 6. Juni ist der symbolische Auftakt zur Befreiung Europas von Nazi-Deutschland. Es ist auch der Kitt zwischen den USA und Europa. Und während die Politprominenz an den Stränden der Normandie jenes Tages gedenkt, liegt Schweigen über dem giftigen Erbe in den Meeren. Denn vor der Normandie und darüber hinaus liegen noch Tonnen Munition, Bomben, Flieger und ganze Schiffe aus dem Zweiten Weltkrieg auf Grund und rosten vor sich her. Darüber sprach ich mit dem Militärhistoriker der Universität Bern, Stig Förster, und fragte ihn, was genau liegt denn auf dem Meeresgrund vor der Normandie?
Da liegt noch eine Menge Munition, einige gesunkene Schiffe, abgeschossene Flugzeuge und Ähnliches. Und das rostet so langsam vor sich hin.
Wie groß ist denn die Menge? Also wie viel liegt denn da in den Gewässern?
Das beruht nur auf Schätzungen. Das sind natürlich mehrere Tonnen an Material. Wobei das vor der Normandie vielleicht weniger schlimm ist als etwa in der Ostsee, wo man dann vor allen Dingen auch nach dem Krieg die übrig gebliebene Munition einfach ins Wasser geworfen hat.
Was ist denn eigentlich an jenem Tag passiert, dem D-Day? Warum liegt denn so viel in den Gewässern, die Sie angesprochen haben, jetzt abgesehen von der Munition dort in der Ostsee?
Es wurde natürlich, das kennt man ja aus den Bildern, hart gekämpft, zum Teil eben auch auf dem Wasser. Die Landungsboote waren ja unter Beschuss vom Land her und zum Teil auch aus der Luft. Und dabei ist viel verloren gegangen, gesunken im Meer. Das Problem bei all diesen Dingen ist natürlich, wer räumt das hinterher weg? Eine große Schwierigkeit war zum Beispiel, dass die Deutschen die Atlantikküste vermint haben mit Millionen von Minen. Die haben nach dem Zweiten Weltkrieg dann deutsche Kriegsgefangene wieder wegräumen müssen. Anderswo ist das nicht geschehen, sodass vieles von diesem Kriegsmaterial immer noch im Wasser liegt. All dieses Material wegzuräumen kostet Geld, ist gefährlich und lange Zeit hat sich eigentlich niemand drum gekümmert.
Wie sieht es denn jetzt aus? Gibt es Bestrebungen, diese Munition und diese Kampfflugzeuge, Fässer, alles, was es noch gibt, rauszuholen?
Also bei den Flugzeugen ist es zum Teil so, dass die sogar inzwischen einen eigenen Marktwert haben. Da gibt es dann private Unternehmungen, zumindest Teile dieser Flugzeuge aus dem Wasser zu holen. Das ist auch weniger problematisch als Umweltfolge. Bei den Schiffen besteht die große Gefahr darin, dass vor allem bei größeren Schiffen, dass die immer noch Öl in ihren Tanks haben. Und das rostet allmählich durch, das Schiff, und dann gibt es eine Ölpest. Das ist vor allen Dingen ein Problem im Pazifischen Ozean wegen des dortigen Seekrieges zwischen Japan und den USA. Die Insel Truk zum Beispiel ist massiv bedroht von diesen Öltanks in den versenkten Schiffen. Das wird dann teilweise durch private Initiative, aber viel zu selten durch staatliche Institutionen versucht zu lösen, dieses Problem. Der größte Teil wird einfach nach wie vor ignoriert.
Und die Bomben?
Die rosten natürlich langsam durch. An sich, also die Explosionsgefahr ist natürlich gering. Aber der Sprengstoff, der in diesen Bomben sich befindet, ist zum Teil hochgiftig. Und das geht in dem Moment, in dem die Bomben durchgerostet sind, natürlich dann ins Wasser.
Gibt es denn eigentlich Bestrebungen, dass sich die beteiligten Staaten in irgendeiner Form zusammentun, um dieses Material zu bergen?
Das gibt es punktuell, ja. Das hat es im Pazifik gegeben, zwischen Japan und den USA. Das hat es in Nordafrika gegeben, im Hinblick auf die dortigen Kämpfe. Aber generell gibt es, soviel ich weiß, kein internationales Abkommen, dass vor allen Dingen die Staaten, die diese Umweltverschmutzung verursacht haben, verantwortlich macht dafür, die Schäden zu beseitigen.
Sagt der Militärhistoriker der Universität Bern, Stieg Förster, im Rendezvous. Eine andere Gefahr bedroht ein asiatisches Land. HIV breitet sich in Pakistan besorgniserregend stark aus. Auch Kinder stecken sich an. Besonders virulent ist die Lage in der südpakistanischen Provinz Sindh. Die Weltgesundheitsorganisation hat ein Team in das Gebiet geschickt, um sich ein Bild der Lage zu machen. Aus Mumbai, Thomas Gutersohn.
Erst waren es 10, dann 20 Kinder, die Ende April im Distrikt Larkana, nicht weit von der Küstenstadt Karachi entfernt, mit HIV diagnostiziert worden waren. Doch je mehr Menschen die Ärzte untersuchten, desto mehr Fälle tauchten auf. 751 bis jetzt, etwa 80% von ihnen, waren Kinder. Warum gerade so viele Kinder unter den Infizierten sind, ist für Mariam Yunus von der WHO ein Rätsel.
Why the children are infected, we are still investigating. Obviously the teams have been formed and they will come back hopefully with the answers. So that question remains pending.
Das untersuchten im Moment die Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO. Auf Anfrage des Gesundheitsministeriums hat die WHO ein Expertenteam in die Region geschickt. Die Zahlen seien alarmierend, sagt Mariam Yunus. Doch die wirkliche Katastrophe sei, dass viele der Patienten gar nicht wüssten, womit sie angesteckt wurden. Denn HIV ist in den ländlichen Teilen Pakistans ein Tabu.
Since they don't know about HIV, I mean, I would say a larger population is not aware what HIV really is.
Generell werde HIV in Pakistan mit AIDS gleichgetan und AIDS bekomme man nur durch gleichgeschlechtlichen Sex oder durch Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, so die allgemeine Auffassung. Anstelle von Behandlung werden die Betroffenen gebrandmarkt. So soll ein Mann laut Medienberichten seine Frau ermordet haben, als bei ihr der HIV-Virus diagnostiziert wurde. Für Frauen sei die Situation besonders schlimm, sagt Mariam Yunus von der WHO. Oft werden sie ausgegrenzt.
For women, yes, it becomes 100 times more difficult difficult or their lives are made impossible to live.
Männer hingegen ließen sich nur sehr selten auf HIV testen. In den Testzentren in Larkana, die nun nach dem Ausbruch aufgestellt wurden, waren unter 80 Frauen nur 2 oder 3 Männer. Die Zahl der Infizierten könnte also weitaus höher liegen. Die Behörden in Pakistan haben einen Arzt festgenommen, der offenbar selbst mit HIV infiziert ist und mit verseuchten Spritzen mutmaßlich seine Patienten ansteckte. Gegen ihn läuft zurzeit ein Verfahren. Doch Mariam Yunus glaubt nicht, dass er, wenn überhaupt, der einzige Grund ist für die vielen Erkrankungen. Sie nennt andere Faktoren.
The number one is that there are huge number of reuse of syringes.
Einerseits werden in Pakistan gebrauchte Spritzen oft wiederverwendet, um Kosten zu sparen. Laut dem pakistanischen Sonderbeauftragten für Gesundheit, Zafar Mirza, ein kriminelles, aber durchaus lukratives Geschäft. Andererseits, so Mariam Yunus, gäbe es gerade auf dem Land sehr viele private Kliniken und Quacksalber, da sich viele ärmere Pakistaner eine Behandlung in einem richtigen Spital nicht leisten können. In diesen zweifelhaften Kliniken und Praxen fänden nicht selten Transfusionen mit verseuchtem Blut statt. Auch das könnte zu der hohen Zahl an Infektionen geführt haben, sagt die Expertin der WHO.
So these are a few of the factors that may be the underlying causes of the spread, but it has yet to be ascertained what exactly is the reason.
Nach dem Ausbruch wurden in Sindh über 300 solcher privaten Praxen geschlossen, doch das reicht nicht, denn vor allem mangelt es an Aufklärung, dem Verständnis, was HIV überhaupt ist. Und dass man es eben auch durch verseuchte Spritzen oder Bluttransfusionen bekommen kann. Für die Expertin der WHO liegt die Dunkelziffer an HIV-Erkrankungen in ganz Pakistan weitaus höher als die 700 Fälle, die jetzt entdeckt wurden.
Ein Streit am Golf hat die Scheichtümer in eine Beziehungskrise gestürzt. Und mittendrin das kleine Katar, wo 2022 die Fußball-WM ausgetragen werden soll. Die Nachbarn wollen es für seine Außenpolitik bestrafen. Katar soll terroristische Gruppen in der Region unterstützen. Deshalb steht das Emirat seit 2 Jahren unter einer Wirtschaftsblockade. Der Bruderzwist hat Folgen für die ganze Region, wie der Bericht von Auslandredaktor Philipp Scholkmann zeigt.
Die Herrschaft über die Krise der Golfstaaten liege in den Händen eines 33-jährigen Kronprinzen von Saudi-Arabien und eines 39-jährigen Emirs von Katar. Michael Stevens vom Königlich-Britischen Institut für Sicherheitsstudien sieht darin keine guten Voraussetzungen für Kompromisse.
I think that there's a bit too much pride involved. There's a bit too much ego involved.
Es sei etwas zu viel Ego im Spiel und Stolz.
That produces conditions in which people are willing to compromise.
Die ambitiösen jungen Scheichs mobilisieren alle Ressourcen in ihrem Konflikt und die Ressourcen am Golf sind gewaltig. Der Druck, sich zu arrangieren, scheint schon deshalb zu fehlen.
The initial stages of the blockade policy on Qatar.
Als die Nachbarn im Juni 2017 plötzlich Land-, Luft- und Seeverbindungen kappten, war das anfangs zwar ein schwerer Schlag für die Wirtschaft Katars, sagt Stevens. Doch der Emir in Doha habe es geschafft, den Schock aufzufangen. Fast 40 Milliarden Dollar setzte er dafür ein. Er lenkte gewaltige Summen aus seinem Staatsfonds zurück ins eigene Finanzsystem, um dessen Kollaps abzuwenden. Zweitens schaffte Katar es, Notkanäle für die Versorgung zu finden, bis sich die Preise wieder stabilisierten. Nahrungsmittel und andere Importgüter kamen von nun an über die Türkei, über Südasien, vor allem aber über Iran. Auch für den Export fand Katar Hilfe bei diesem großen Rivalen auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Katar ist der Weltführer im Export von Flüssigerdgas. Das kleine Scheichtum braucht dafür zwingend offene Seewege. Nur Iran bietet sie. Die Saudis und die Emirate, die beiden Initiatoren des Embargos, trieben Katar damit förmlich in die Arme der Islamischen Republik Iran, glaubt Katar-Experte Stevens.
The Saudi and Emirati policy was incredibly short-sighted.
Schon das zeige, wie sehr die Strafmaßnahme aus der Hüfte geschossen kam. Raum für Kompromisse, einen Ausweg mit erhobenem Haupt, ließ der saudische Kronprinz dem katarischen Emir nicht. Er formulierte Maximalforderungen, die darin gipfelten, dass Katar künftig die Außenpolitik der Saudis und der Emirate unbesehen übernehmen müsse. Der Westen schaut zu, will es mit keiner Seite in diesem Streit unter den potenten Petromächten und Handelsdrehscheiben am Golf verscherzen. Auch das hat Katar geholfen, den Sturm abzuwettern. Vorher dem Vorwurf ausgesetzt, in der Region Terroristen zu unterstützen, steht Katar nun als Opfer einer völlig überzogenen Strafaktion da. Das stärkt das Nationalgefühl in diesem jungen und etwas künstlichen Staat ungemein, sagt Stevens.
The Qataris do have a renewed sort of sense of national mission.
Auch der junge Emir selbst sei zu Hause beliebter als zuvor. In gewisser Weise hat die politische Führung von Katar aus dem Konflikt innenpolitisch also sogar noch Nutzen gezogen. Elizabeth Dickinson verfolgt den Konflikt von dessen anderer Seite aus. Die Golfanalytikerin der International Crisis Group lebt in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch dort sei ein ganz neuer Nationalismus auszumachen. Man könnte den Bruderzwist hinnehmen als Gesellenstück von draufgängerischen jungen Ölscheichs. Das Problem ist, die Spannungen beschränken sich nicht auf die Golfstaaten. Beide Seiten sind tief verstrickt in die Konflikte der Region. Von Libyen über Sudan und Ägypten bis Somalia. Beide geben vor, mit ihren Milliarden dort für eine bessere Zukunft einzustehen. Doch ihre Vorstellungen davon laufen diametral auseinander, sagt Elizabeth Dickinson. Die Saudis und die Emiratis setzen in der Regel auf Generäle und autoritäre Regime. Die Kataris unterstützen Basisbewegungen, auch islamistische, insbesondere die Muslimbrüder. Beide suchen sich lokale Verbündete, auch sehr zweifelhafte. Im Syrienkrieg etwa unterhielten die Kataris Kommunikationskanäle bis zu Al-Qaida. Man stelle sich vor, was die Streithähne erreichen könnten, wenn sie im Schulterschluss die Konflikte der Region besänftigen würden. Doch das Gegenteil ist der Fall, beklagt auch Michael Stevens. Der Bruderzwist am Golf schüre die Konflikte in der Region nur noch. In 3 Jahren will Katar die Endrunde der Fußballweltmeisterschaft austragen. Könnte das eine Entspannung bringen? Bis jetzt ist auch das nur eine vage Hoffnung. Am Gipfel der Golfstaaten in Mekka gab es letzte Woche zwar einen Handschlag zwischen Vertretern beider Seiten, aber kaum war der Gipfel zu Ende, begannen schon wieder die gegenseitigen Beschimpfungen.
Der Bericht von Philipp Schalkmann. Und jetzt wird's grün hier, oder eben nicht ganz. Gelbe Wiesen, braune Bäume. Im Spätsommer 2018 war die Trockenheit augenfällig. Erst jetzt zeigt sich aber im ganzen Ausmaß, wie sehr die Bäume in manchen Regionen gelitten haben unter dem heißen und trockenen Wetter. Im Kanton Basel-Land sind sogar mehrere Wälder gesperrt. Waldspaziergänge sind zu gefährlich, denn die trockenen Äste könnten abbrechen. Unter den gesperrten Wäldern ist der Hartwald, ein Naherholungsgebiet in der Agglomeration Basel. Dort mussten Hunderte von Bäumen gefällt werden. Marlène Sandrin.
Es regnet leicht an diesem Morgen. Wasser tropft von den Baumkronen. Revierförster Christian Kleiber schlüpft durch die rot-weiße Absperrung mit dem Schild «Polizeiliches Verbot». Am Wegrand sind Baumstämme und dürre Äste aufgehäuft. Christian Kleiber fährt mit den Fingern über die Schnittfläche der Bäume. Normalerweise seien Bäume, die man in dieser Jahreszeit fälle, feucht.
Das sind jetzt Bäume, die gefällt worden sind. Da sehen Sie, die sind voll zu trocken. Also, ja, stehend ausgetrocknet.
Wir laufen jetzt hier vorne. Hier haben wir jetzt letzte Woche schon Bäume abgehauen. Das auch als Sofortmassnahme.
Die Bäume waren dürr.
Und dann sind die ersten Regen gekommen mit etwas stärkerem Wind und dann haben wir von Ästen abbrechen. Dann haben wir gewusst, jetzt müssen wir reagieren, dass da nicht noch etwas passiert.
Im Hartwald sind jeden Tag viele Menschen unterwegs. Sie könnten verletzt werden, wenn Äste runterfallen. Die Hälfte des Waldgebiets ist darum ganz gesperrt. Eine Fläche von rund 100 Fußballfeldern. Immer wieder zeigt Christian Kleiber auf hohe Bäume, auf denen noch die braunen Blätter vom vergangenen Jahr hängen. Manche haben im unteren Teil zwar frisches Laub, sind oben aber dürr. Auch diese Bäume überlebten nicht. Letzten Sommer verloren die Bäume ihr Laub schon früh, im Juli und August. Die Sonne hat darum auch die Baumrinde verbrannt. Revierförster Christian Kleiber spricht von Sonnenbrand. Dadurch leidet der Transport der Nährstoffe im Baum. Erst jetzt, wo die Bäume ausgetrieben haben, sei klar, wie viele abgestorben sind.
Ja, man hat schon damit gerechnet, dass Bäume kaputt gehen. Aber ich denke, es war schon fast ein bisschen schockierend, zu sehen, wie viele wirklich kaputt sind.
Die kaputten Bäume sind mit einem gelben Punkt markiert. Bald werden sie gefällt. Die allermeisten sind Buchen. Sie machen den Hauptbestand des Hartwaldes aus. Buchen reagieren empfindlicher auf Trockenheit als andere Bäume und zudem speichert der Schotterboden ohnehin wenig Wasser im Gegensatz zu Humusböden. Eigentümerin des Hartwaldes in der Agglomeration Basel ist die Bürgergemeinde Basel. Sie steht vor finanziellen Problemen. Normalerweise würden nur im Herbst und im Winter Bäume gefällt, sagt Leonard Burkhardt, verantwortlich für das Forstwesen.
Jetzt müssen wir im Frühjahr Bäume fällen, was sonst nicht vorkommt. Wir müssen mehr Leute auch anstellen, kurzfristig. All das stellt natürlich wirtschaftlich und technisch neue Herausforderungen dar, die wir bestmöglich zu bewältigen wünschen.
Die Basler Bürgergemeinde hoffe auf Unterstützung der Kantone und Gemeinden. Denn mit Holz lasse sich bei den tiefen Preisen kein Geld verdienen. Revierförster Christian Kleiber hat in den nächsten Wochen im Hartwald viel zu tun. Der Regen der letzten Woche hat gut getan. Für die ausgetrockneten Bäume kommt er jedoch zu spät.
Das ist wie mit einem toten Fisch. Da kann ich auch ins Wasser legen, der wird nicht wieder verschwimmen.
Der Bericht von Marlène Sandrin. Wir bleiben beim Thema. Wie tragen wir den Bäumen Sorge? Zwei Waldexperten erklären uns gleich, direkt aus dem Wald bei Solothurn, im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Corinna Heinzmann.
Der Nationalrat hat die Armeebotschaft 2019 gut geheißen. Sie sieht Ausgaben von rund 2 Milliarden Franken vor, etwa für die Anschaffung von Nachtsicht- und Laserzielgeräten. Als nächstes berät der Ständerat über die Armeeinvestitionen. In Deutschland ist ein Krankenpfleger wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Laut dem Landgericht Oldenburg hat er seinen Opfern in Spitälern in Niedersachsen lebensbedrohliche Mengen von Medikamenten gespritzt. Danach versucht er, seine Opfer wiederzubeleben, um als deren Retter dazustehen. Viele Patienten überlebten das nicht. Nach dem tödlichen Unfall bei der Seilbahnrevision am Titlis sind die Revisionsarbeiten wieder aufgenommen worden. Die drei Verletzten, die sich noch im Spital befinden, sind außer Lebensgefahr. Bei Revisionsarbeiten an einer Gondel der Titlisbahnen wurden gestern mehrere Arbeiter von zwei Seilen getroffen. Einer von ihnen starb.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.